Der Freiheitshandel. Ein Podcast zum gleichnamigen Buch, warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden. Mein Name ist Matthias Döpfner. Ich bin Journalist, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer und Autor dieses Buches. Hallo, herzlich willkommen. Mein Gast heute ist Omid Nuripur, Parteivorsitzender der Grünen. Und wir wollen über ein Buch sprechen, das ich geschrieben habe, der Freiheitshandel. Ich habe es aus Sorge um die Demokratie geschrieben. Ich glaube, dass unsere Handelspolitik mit Nichtdemokratien, mit Diktaturen zunehmend unsere Werte und unsere offene Gesellschaft untergräbt. Ich mache darin einen Lösungsvorschlag. Darüber wollte ich heute mit Ihnen diskutieren, vielleicht auch streiten. Vielleicht gibt es auch überraschende Übereinstimmungen. Vielleicht fangen wir damit an, lieber Nuripur, dass Sie ganz kurz mal etwas zu sich selbst sagen. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Was ist Ihr Bezug zum Thema?
Ich bin Omid Nuripur, ich bin im Iran geboren, aufgewachsen im Krieg, bin dann in Frankfurt auch weiter aufgewachsen und bin echter Frankfurter, wie man es bei uns sagt.
Ich bin Offenbacher.
Echt jetzt?
Ja,
ganz sicher. Oh mein Gott, hätte ich das gewusst. Wir müssen ja nicht über Fußball reden. Und bin hauptberuflich Eintracht Frankfurt Fanclub Vorsitzender im Deutschen Bundestag. Den Club habe ich selber gegründet mit anderen und das ist eine große Ehre. Und ansonsten bin ich jetzt nun eine lange Zeit schon im Bundestag und diese Legislaturperiode auch direkt gewählt, was mir eine ungemein große Ehre ist, in meiner Heimatstadt dieses Vertrauen zu bekommen.
Mir fällt immer wieder auf, dass wenn es um Antitotalitarismus geht, Sie sehr klare Ansichten haben und die auch sehr direkt und mutig aussprechen. Hat das auch mit Ihrer Kindheit in Teheran zu tun?
Als ich in den Deutschen Bundestag kam, habe ich eine einmalige Erfahrung gemacht, dass es eine andere Verständigungsebene gab mit Leuten, völlig egal von welcher Partei sie waren, wenn sie in der DDR aufgewachsen waren, die ganzen Bürgerrechtler, die 1990er Leute, da gab es eine andere Verständigung. Ich glaube, das prägt jemanden ungemein, wenn man Unfreiheit erlebt hat. Ich habe als Kind erlebt, wie es ist, wenn Frauen willkürlich auf der Straße gegriffen werden und öffentlich ausgepeitscht werden. Mein Onkel ist hingerichtet worden. Mein Onkel, der mir Lesen und Schreiben beigebracht hat, als die Schulen noch geschlossen waren. Ich habe Krieg erlebt und vieles andere. Das ist kein Privileg und auch nicht meine Geschichte. Das ist eine Geschichte von Generationen und von Millionen von Menschen. Aber wer das erlebt hat, weiß umso mehr zu schätzen, dass Freiheit und Frieden Werte sind, die man verteidigen muss mit allem, was man hat. Und weiß auch, dass diese Werte nicht vom Himmel gefallen sind. Um ein Beispiel noch zu erwähnen, es gab Anfang des Jahrhunderts eine Kampagne eines neu eingeführten Mobilfunkanbieters, die werben bundesweit mit dem Slogan Redefreiheit. Und ich drehte komplett durch. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass Redefreiheit jetzt billiges Telefonieren ist. Das ist ein Gut, für das auch in Deutschland Menschen gestorben sind, bis 1989 in den Knast gesteckt worden sind, in Hohenschönhausen. Und ich musste feststellen, dass wiederum die Leute, die in der DDR das erlebt haben, Werner Schulz ist so ein Beispiel, aber auch andere, Martin Luther von der sächsischen CDU, das waren die Leute, die mich verstanden haben. Ansonsten hatte ich das Gefühl, viel zu viele Leute wählen sich zu sehr in Sicherheit. Ihre Grundrechte werden für immer und ist nicht so.
Willkür haben Sie genannt, das ist übrigens genau das, was mich auch antreibt, sozusagen die Angst vor Willkür, dass einfach nur, weil das, was ich sage, das, was jemand tut, irgendjemandem, der mehr Macht hat, nicht passt. Kein Recht, kein Rechtsstaat, kein Gerichtsprozess in Gang gesetzt wird, sondern einfach willkürlich jemand von der Straße geschnappt und ins Gefängnis gesteckt, gefoltert und ermordet werden kann. Sie haben das erlebt, sehr direkt in der Familie und sind deswegen sensibilisiert. Ich habe das Gefühl, in vielen Teilen sind wir in Deutschland, in Europa etwas naiv im Umgang mit Autokratien. Sie selbst haben mal vor ein paar Tagen gesagt, dass ein Land wie China uns nur respektiert, wenn wir sehr klar, sehr selbstbewusst unsere Meinung sagen und wenn wir sozusagen auch mit einer selbstbewussten und vielleicht auch hier und da konfliktbereiten Stimme auftreten. Warum tun wir das nicht?
Ich habe das Gefühl, dass nicht nur die Deutschen, sondern die liberalen Demokratien zunehmend aufwachen auf die unschöne Art, weil Krieg, Aggression, hybride Kriegsführung, Desinformation. Aber es gibt zum Beispiel einen Begriff, den der ukrainische Botschafter in irgendeiner Rede gesagt hat. Er nannte das die Osterweiterung des Bewusstseins. Also die Leute aus der Ukraine, die hierher kommen und die auf dem Maidan gestanden haben, für Freiheit gekämpft haben, das macht ja was mit der Gesellschaft, dass so viele Leute so viel Erfahrung reinbringen und auch hier mit uns teilen. Aber es sind ja nicht wir. Ich meine, Sie haben es ja in Ihrem Buch selbst beschrieben, in der Sowjetunion, als Sie dort nicht wussten, was eigentlich mit Ihnen passiert. Vielleicht Genau. Wie war das für Sie eigentlich?
Ja, aber das ist eine kleine und im Grunde nebensächliche Szene. Als ich vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 88, in Moskau war und mir ein Restaurant empfohlen wurde und ich da quer durch die Stadt in der Dunkelheit hinfuhr und plötzlich, als ich in diesem Restaurant überhaupt nichts mehr genießen konnte, war mich so ein Gefühl beschlich, was ist, wenn mich jetzt hier jemand abholt? Ich hatte überhaupt gar keinen Grund, aber ich wusste, es könnte passieren. Und dieses Gefühl, es könnte passieren, das hat bei mir wirklich was ausgelöst. Und das hat auch wiederum zu tun mit den jüngsten Ereignissen, als eben die Annexion der Krim passierte. Und im Grunde war das ja schon die Fortsetzung dessen, was Russland in Georgien ein paar Jahre vorher versucht hat. Das sind eben autoritäre Anmaßungen. Und ich fand unsere Reaktion darauf schwach und fand auch die deutsche Energiepolitik im Hinblick auf Russland gefährlich. Zu sagen, wir erhöhen die Abhängigkeit von russischem Gas, das war unter Helmut Kohl, Helmut Schmidt und sogar den Nachfolgern immer so um und bei 30%. Als Angela Merkel Kanzlerin wurde, 33%. Als sie das Kanzleramt verlassen hat, waren es 65%. Mhm. 65% des deutschen Gases aus Russland, das ist nicht mehr ein intaktes Wirtschaftsverhältnis, eine Handelsbeziehung, sondern das ist Abhängigkeit. Und mit der Abhängigkeit haben wir den Putin finanziert, groß gemacht, mit Milliarden gefüttert und ihn damit in die Lage versetzt, diesen brutalen Angriffskrieg in der nächsten Stufe jetzt auch auf die ganze Ukraine zu beginnen. Und das nur deshalb, weil wir ihn letztlich auf der Krim das haben machen lassen. Und das war für mich wirklich so ein Wake-up-Call, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich dieses Buch schreiben, jetzt muss ich meine Gedanken dazu mal einfach zu Papier bringen, um vielleicht auch eine Debatte anzustoßen. Das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt mit Ihnen und anderen Politikern darüber sprechen möchte, weil ich mir einfach große Sorgen mache, dass wir in so einem falschen Pragmatismus und in einer falschen Wirtschaftsrationalität übersehen, dass das, was gerade passiert, wirklich das Zeug hat in Russland, im Mittleren Osten und in China durch wirtschaftliche Verflechtungen letztlich Schritt für Schritt auch demokratische Grundwerte bei uns zu unterminieren und zu verändern. Und ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, dann führt das zu einer globalen Krise der Demokratie, die es im Grunde schon seit 17 Jahren gibt, weil immer mehr Länder von frei zu teilweise frei, von teilweise frei zu unfrei abgestuft werden. Also Demokratie ist objektiv im Rückgang, aber ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, dann auch bei uns. Das treibt mich um, das ist meine Sorge.
Ich muss zugeben, ich habe das Buch genau deswegen sehr gern gelesen. Ich habe nicht alles geteilt, das ist, glaube ich, normal, wenn man Bücher liest. Ich habe auch einiges nicht geteilt, darüber können wir gerne auch nochmal sprechen, aber genau deswegen habe ich das Buch gern gelesen, weil es den Finger genau in diese eine Wunde legt. Wir haben es mit Regimen zu tun, die alle eines gemein haben. Auch wenn China, Nordkorea, Iran und Russland eigentlich einander ideologisch nicht zu sagen haben. Aber eines haben sie gemeint, zweierlei genau. Erstens, sie hassen uns und unsere Freiheit, unsere Demokratie. Und zweitens, deren Systeme innen wie außenpolitisch funktionieren über Angst. Das basiert komplett darauf, dass wir davor Angst haben. Dass jemand, der im Restaurant sitzt, Angst hat, dass er verhaftet wird, dass der Nachbar Angst hat, dass er verpfiffen wird, dass der Nachbarstaat Angst hat, dass er überfallen wird. Und dass ein Land, das man beliefert, Angst haben muss, dass man über Preisen mitten im Winter die Gaspreise steigert, was ja die Russen gemacht haben, oft genug, und wir haben daraus nicht gelernt.
Aber wir haben es vor allen Dingen in ihrem Heimatland erlebt, im Iran, dass eine Frau, nur weil sie ein Kopftuch nicht richtig trug, zu Tode geprügelt worden ist. Und überhaupt Frauenrechte in diesem Land und in vielen anderen Ländern mit Füßen getreten werden. Ich kriege das immer nicht übereinander, dass wir, unsere Wirtschaftsführer, unsere Politiker, unsere gesamten gesellschaftlichen Führungspersönlichkeiten immer strebsamer werden, was ESG betrifft, was Diversity und Inclusion betrifft, Respekt für Minderheiten. Ich begrüße das sehr. Mir ist das ein sehr wichtiges Anliegen. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass man morgens eine Verschärfung dieser Kriterien bei uns im Unternehmen, in unseren Wirtschaftsbetrieben predigt und nachmittags vielleicht ein paar tausend Arbeitsplätze in Länder auslagert, in denen Frauen keine Rechte haben, Männer umgebracht werden können, nur weil sie schwul sind und vielleicht sogar noch Kinderarbeit herrscht. Das ist ein Doppelstandard, der passt für mich nicht zusammen. Haben Sie da einen Vorschlag, was man tun kann, oder gibt es in der Grünen Partei hier eine Haltung, wie wir mit solchen Widersprüchen umgehen sollten?
Sie haben einen Kernsatz aufgeschrieben. Das wäre meine Antwort, weil das ist auch das, was wir versuchen zu machen bei allen Widrigkeiten und bei allem Status quo, was mit Händen und Füßen in der großen Komfortzone verteidigt wird. Der Satz ist, ich weiß nicht, ob ich es jetzt korrekt zitiere, Sie haben sinngemäß geschrieben, es braucht eine wertebasierte Außenverteidigung und Handelspolitik. Ja. Es ist kein idealistisches Projekt,
sondern eine pragmatische Notwendigkeit.
Genau, so ist es. Ich teile das 100%. Wir versuchen das zu machen. Wir haben ein Geschäftsmodell in Deutschland, das basierte jahrzehntelang auf billige Energie aus Russland, billige Sicherheit aus den USA und Billigproduktion aus China. Das erste ist längst weggebrochen, das zweite ist nicht klar, wie es weitergeht. Und die Amerikaner ziehen sich, egal wer Präsident ist, zunehmend aus der Verantwortung, alles für Sicherheit zu tragen, auch zurück. Kann man denen nicht verdenken. Und mit der China ist es eine hochheikle und hochriskante Angelegenheit. Deshalb muss man natürlich schauen, dass man abbaut, wo es geht, wenn es um Verflechtungen geht, um Abhängigkeit geht. Das wäre die Antwort. Aber wie gesagt, da sind wir sehr, sehr beieinander. Das haben Sie geschrieben.
Dann vielleicht konzentrieren wir uns mal darauf, wo wir nicht beieinander sind. Sie haben eben gesagt, bei ein paar Sachen sind Sie nicht einverstanden. Wo sind Sie am wenigsten einverstanden? Wo ist Ihr stärkster Widerspruch mit dem, was Sie da gelesen haben?
Atomkraft. Ich finde, ehrlich gesagt, Sie haben sehr, sehr sauber alle Argumente, die man so gängig kennt, aufgeschrieben, warum Pro, Contra und Angst ist kein Leitmotiv. Und ich finde, das beißt sich ein bisschen mit dem Kernanliegen des Buchs.
Ja, ich will es kurz.
Ich will erklären, warum. Weil die Argumente, sozusagen Restrisiko, Entsorgen, das kennen wir alles. Das wird seit 50 Jahren diskutiert. Das sollten wir uns beide sparen. Ich habe einfach nur folgende Frage: Wo soll eigentlich der Treibstoff herkommen? Wir haben einen Bereich die letzten zwei Jahre nicht sanktioniert in der Europäischen Union, wenn es um Russland geht, ist Uran. Der Grund dafür ist, dass es sonst einfach keine AKWs gibt, die in verschiedenen Ländern funktionieren und laufen. Die Amerikaner haben letztes Jahr für 1 Milliarde Uran aus Russland gekauft, mitten im Krieg, im vollen Wissen, dass sie damit auch die Kriegskasse von Putin befüllen. Und gleichzeitig, drittens, haben wir Milizen der Russischen Föderation, die zum Beispiel in Niger gerade einfach komplette Sagen übernommen haben, was nicht irgendein Land ist, sondern hochzentral ist, genau für den Uranabbau, den wiederum wir bräuchten, um Brennelemente zu bauen. Wo soll das herkommen?
Ich bin froh, dass Sie auf Energiepolitik kommen, weil genau darüber wollte ich auch mit Ihnen versuchen, noch ein bisschen zu streiten. In der Tat, meine Motivation, den Atomausstieg als großen Fehler zu bezeichnen, liegt vor allen Dingen darin, dass ich glaube, es fand zu einem Zeitpunkt statt, als erstens kurz zuvor das Gegenteil beschlossen wurde, zweitens der Anlass Fukushima keine hinreichenden Fakten lieferte, um eine so dramatische Kehrtwende vorzunehmen und drittens die Folgen nicht bedacht wurden, weil nämlich in der direkten Folge eben die Abhängigkeit von russischer Energie entstanden ist. Und dann hätte ich es zumindest, wenn man die Atomkraftfrage nicht wieder aufmachen will, was ich für geboten hielte, weil ich glaube, wenn man einerseits Klimarücksicht und CO2-Rücksicht üben will, dann gibt es einfach im Moment noch keine hinreichend überzeugende Alternative als die Atomkraft. Aber ich folge Ihnen, lassen uns die Grundsatzdiskussion heute weglassen. Aber wenn das schon nicht, dann hätte ich wenigstens gesagt, amerikanisches Fracking-Gas und andere Quellen von Energie und nicht Nord Stream 2 und noch mehr Abhängigkeit von Russland. Aber vielleicht lassen Sie mich mal auf einen anderen Aspekt kommen und da würde mich wirklich Ihre persönliche Meinung interessieren oder gerne auch die offizielle Meinung als Vorsitzender der Partei, das ist mir in diesem Fall egal. China. Mehr als 32% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Mehr als die nächsten 5 größten CO2-Emittenten inklusive der Vereinigten Staaten zusammen. Ja. China hat in den letzten Jahren massiv seine Kohlekraftwerkinvestitionen erhöht und den Output massiv erhöht. Das heißt, China ist trotz ein paar Vorbildprojekten, was Green Energy betrifft, der größte Umweltsünder der Welt. Und wir sagen, ja, an die Paris-Kriterien halten sie sich nicht und wenn, dann ein paar Jahrzehnte später. Wir messen mit zweierlei Maßstab und konzentrieren uns darauf zu sagen, vielleicht ein Flug nach Mallorca weniger im Urlaub oder mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich halte diesen Ansatz, ich meine, klar, man soll immer mit Vorbild vorangehen und nur weil andere schlecht sind, ist es keine Legitimation, selber auch schlecht zu sein. Aber sich vollkommen nur auf unseren eigenen Konsumverzicht oder Verhaltensänderungen von uns selbst zu konzentrieren und China, der mit Abstand größte Verursacher dieses Problems, bleibt ungeschoren und wir entwickeln überhaupt keinen Hebel, auch in Verhandlungen mit China, um das zu ändern. Das ist eine Politik, die ich nicht verstehe. Da mache ich mir wirklich Sorgen ums Klima und um unsere Umwelt.
Die Emission der KP Chinas, man kann immer China sagen, man kann auch KP China sagen, der Unterschied ist, glaube ich, in der Politik irgendwie eher gar nicht da, sind gigantisch und die haben massiv auf Kohle gesetzt die letzten Jahre. Jetzt tun sie so, als würden die jetzt wieder zur Dekarbonisierung zurückkehren und versuchen jetzt den Weltmarkt der Automobile mit Elektrofahrzeugen zu überrollen, was im Übrigen komplett hinten runterfällt, ist, was das für Datenstaubsauger sind, diese chinesischen Elektrofahrzeuge. Ja.
Ich bin Überwachungsinstrumente, ja, wie klar. TikTok
ja,
auch.
Klar. Ja. TikTok ist Data Phishing App Nummer 1 auf der Welt und jetzt kommen die Elektrofahrzeuge noch oben drauf. Da gibt es mittlerweile viele Studien, die spannend sind drüber. Es gibt immer diese Erzählung, China ist Mitbewerber, Partner und systemischer Rivale. Erstens wird so getan, als wäre es alles drei gleich. Nee, weil Partner und Wettbewerber kann sich mal abwechseln nach Geschäftsbereich. Systemische Rivalität ist immer. Und zweitens, ist ein Staat mit einem solchen Hang zu Willkür, um jetzt mal Ihre Wortwahl aufzugreifen, natürlich auch nicht ein verlässlicher Partner bei der Klimapolitik. Das heißt ja immer, ja, es ist ganz schwierig mit denen und wir müssen gucken, aber bei Klima müssen wir zusammenkommen. Ja, wie denn?
Warum denn?
Warum
ist wegen der CO2-Menge? Aber warum sollten es die Chinesen machen, ja, wenn richtig. Wir uns so weiter verhalten?
Richtig, also ja. Wir werden am Ende des Tages alles dafür tun müssen, damit die Menschheit ihren Beitrag leistet, um den Klimawandel aufzuhalten, aber dass die KP jetzt irgendwie da wild danach schreit, das ist mal so. Man weiß es einfach nicht und dementsprechend kann es sein, dass morgen alles wieder rückgebaut wird, was sie bisher an Klimaschutzmaßnahmen in Aussicht gestellt haben. Wir sehen es im Übrigen auch bei der Frage, übernehmen sie Verantwortung als reiches Land für diejenigen, die es nicht haben. Mhm. Wir haben jetzt einen sogenannten Loss and Damage Fonds weltweit, beim letzten Klimagipfel aufgestellt, beim vorletzten Klimagipfel sogar aufgestellt. Und da geht es darum, dass die reichen Länder die armen Länder auch mit Geld unterstützen, damit sie Anpassungsmaßnahmen machen können, damit sie Dämme bauen können, wenn der Meeresspiegel so gestiegen ist, dass einfach ganze Landstriche untergehen würden. Die Chinesen halten sich da raus. Die sagen, wir haben damit nichts zu tun. Mhm. Und das passt überhaupt nicht zu den CO2-Mengen, die sie produzieren.
Ich versuche ja in meinem Buch der Freiheitshandel ganz bewusst nicht nur zu kritisieren, sondern auch einen konstruktiven Vorschlag zu machen. Ist immer gefährlich, wenn man das macht, weil es ist dann auch leicht zu sagen, naja, so funktioniert es auch nicht. Und natürlich ist das, was ich vorschlage, eine Handelsallianz der demokratischen Gesellschaften und ganz bewusst nicht nur der perfekten Demokratien, also wir können hier nicht nur über Norwegen und die Schweiz sprechen, sondern all der Länder, die demokratische Grundkriterien erfüllen, die sozusagen in einer Handelsallianz zu verbinden, die dazu führt, dass sie zollfrei Handel treiben können, während andere Länder, die die Beitrittskriterien nicht erfüllen, und die Kriterien sind drei ganz einfache: Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, die mir persönlich sehr wichtig sind, ist vielleicht mein größter Treiber überhaupt für alles, was ich tue, Rechtsstaat, Menschenrechte und Klimaziele, weil ich glaube, das Klimathema ist nur in einem internationalen Verbund mit großer Kraft zu lösen. Wer diese Ziele nicht erfüllt, kann zwar Handel treiben mit den Mitgliedern dieser Freiheitshandelsallianz, aber da werden hohe Zölle erhoben und die machen natürlich den Handel deutlich unattraktiver. Also ein Anreiz, sozusagen sich zu öffnen, demokratischer zu werden, weil ja das alte Modell Wandel durch Handel, wir machen einfach nur viele Deals mit Nichtdemokratien und dann wird alles sich öffnen, Freiheit wird herrschen und auf den Wiesen werden 1000 Blumen blühen. Diese Utopie ist ja nicht eingetreten, sondern das Gegenteil, Wandel durch Handel hat stattgefunden und die Autokratien sind noch autokratischer geworden und rigider geworden, nur jetzt finanziell besser ausgestattet. So können wir also nicht weitermachen, deswegen dieser Vorschlag. Sie als politischer Profi, ist das etwas, was man sinnvollerweise diskutieren kann, versuchen kann, Schritt für Schritt vielleicht im Laufe einer Generation ins Werk zu setzen? Oder sagen Sie, unser System ist so etabliert, da ist im Grunde fundamental nichts zu ändern, müssen uns damit abfinden?
Ich teile erstens 100% des Wandel durch Handel eher zumindest aktuell so wirkt, als wäre der Wandel zum Schlechten der Demokratien gewesen. Zweitens, Sie schreiben es ja selbst, es ist jetzt nicht etwas, was man von heute auf morgen macht, aber wenn man keine Vision hat, wird man auch der Größe der Aufgabe nicht gerecht. Und drittens, ich finde die Vision richtig. Die Hindernisse sind bekannt und gigantisch. Das ist beispielsweise auch die Grundstimmung in den USA, Freihandel an und für sich gegenüber, zumindest zwischen den Parteien. Das begann ja schon weit vor Trump, dass man fand, Freihandel ist eigentlich was Doofes und nimmt uns nur die Arbeitsplätze und führt dazu, dass die Callcenter alle in Indien stehen. Trotzdem ist es an und für sich richtig, womit ich nicht ganz klarkomme im Kopf, aber vielleicht liegt es an mir, ist, die stellen das gegen De-Risking, Decoupling und alle anderen Maßnahmen. Ich weiß gar nicht, ob das eine Alternative. Also ich glaube, dass all diese Einzelschritte, die gegangen werden, Instrumente sind und sein können für das große Ganze. Und Sie beschreiben das große Ganze.
Ich bin sehr für De-Risking. Das ist eigentlich auch der schönere Begriff als Decoupling. Weil Decoupling, übrigens bin ich fest davon überzeugt, dass wenn sich nur die Amerikaner entkoppeln, das Problem überhaupt nicht gelöst wird. Stimmt, das beschädigt so. Nur die amerikanische Volkswirtschaft. Europa alleine kann sich erst recht nicht entkoppeln. Insofern ist der De-Risking-Ansatz eigentlich konzeptionell schon richtig. Nur ich habe das Gefühl, im Moment ist er auf EU-Ebene noch zu halbherzig und ist ein bisschen ein Euphemismus dafür, dass wir sagen, naja, im Grunde bleibt doch alles so, wie es ist und wir versuchen uns nach allen Seiten irgendwie so noch Optionen offen zu halten und auf allen Schultern Wasser zu tragen. Und das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Ich glaube, wir müssen uns schon irgendwann entscheiden, ob sowas wie ein demokratisches Bündnis gibt, in dem klare Regeln gelten. Weil wenn wir mit Leuten auf die Dauer Handel treiben, die diese Regeln nicht akzeptieren und sie nur zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen, ist es ein bisschen wie beim Fußballspiel, wenn im Finale die einen nach den Regeln der FIFA spielen und die anderen nach den eigenen und selber die Tore zählen und Fouls gibt's nicht. Dann wird es halt schwierig zu gewinnen.
Ich stimme auch dem zu, wobei De-Risking zwei Komponenten hat. Die eine ist, wir müssen einfach alles dafür tun, damit wir nicht in Abhängigkeiten geraten, die gegen uns genutzt werden, wie bei russischem Gas. Und das Zweite ist, kritische Infrastruktur darf nicht in irgendwelche Hände gelegt werden, von denen wir nicht wissen, was sie damit tun werden. Und das ist nicht nur sozusagen Erpressung, das ist sehr, sehr konkret. Das war der Grund, warum wir uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, dass das relevante Teile des Hamburger Hafens beispielsweise an Costco gehen. Das ist ein staatseigenes Unternehmen aus China, gehört der KP. Aber ansonsten, wie gesagt, beim Rest großer Konsens. Es ist nur ein sehr, sehr dickes Brett zu bohren in der gesellschaftlichen Stimmung in den USA. Wie in Deutschland, Sie haben das Buch zuerst in den USA veröffentlicht, ja, genau, richtig? Ja. Warum?
Ach, weil ich, im Grunde ist ja dieses Buch ein Appell eines Europäers an die Amerikaner, eine transatlantische Achse im Sinne einer Wertegemeinschaft und Interessensgemeinschaft sowohl wirtschaftspolitisch als auch sicherheitspolitisch wiederzubeleben. Weil ich wirklich glaube, alleine können wir die Probleme nicht lösen. Wenn Deutschland alleine in China oder sonst wo antritt und sagt, das akzeptieren wir nicht, so wollen wir das, kommen die vor Lachen nicht in Schlaf. Mhm. Wenn die EU das gemeinsam macht, ist es schon etwas anders, werden schon etwas andere Gespräche geführt. Wenn die EU mit den USA zusammen solche Gespräche führt, ist eine völlig andere Situation gegeben und im Übrigen auch ein Anreiz für andere demokratische Länder, auch wenn sie nicht perfekte Demokratien sind und viele Schwächen haben, wie Indien, eine solche Allianz sozusagen attraktiv zu finden, ihr beizutreten. Und dann, glaube ich, verändern wir wirklich die Weltordnung. Und hier geht es eben für mich nicht primär um Wirtschaftsinteressen, sondern es geht letztlich um eine Weltordnung, in der die offene Gesellschaft weiterhin ein erstrebenswertes Modell ist, um genau diese Willkür für den Einzelnen und Menschenrechte zu wahren. Und ich glaube, da muss die Politik auch den Unternehmern helfen, weil einem Unternehmer zu sagen, du darfst keine Geschäfte mehr mit China machen, wie will er das seinen Aktionären erklären, dass er einfach aus ethischen Gründen sagt, das mache ich nicht mehr, ist schwer für einen CEO. Deswegen brauchen wir hier Rahmenbedingungen und ich hoffe, dass wir diese Diskussion führen können, leidenschaftlich führen können, weil wir auch erkennen müssen, dass das, was um uns rum passiert, wirklich sowas wie ein dramatischer Weckruf ist. Und der Nur-Reporter würde mich nochmal Ihre Meinung interessieren. Wir haben diesen schrecklichen Konflikt in der Ukraine, ein Krieg, der eine hohe Symbolkraft hat und Anschlussgefahren in sich birgt, für Europa, vielleicht auch für Deutschland ganz konkret. Wir haben diesen fürchterlichen Krieg im Mittleren Osten, den Terrorangriff der Hamas auf Israel und die Vergeltungsmaßnahmen, die viele Opfer fordern. Und wir haben die Gefahr und eine drohende Übernahme von Taiwan durch China, die von vielen runtergespielt wird. Nein, das machen die nicht und die meinen das nicht so und die haben überhaupt nur Wirtschaftsinteressen. Aber wenn man sich die Entwicklung, Militärinvestitionen und so weiter anschaut, könnte man das auch ganz anders sehen. Ich mache mir große Sorgen. Mich würde interessieren, was ist Ihr Bild? Sind das nicht miteinander zusammenhängende, quasi zufällig sich aneinander reihende Krisen? Oder gibt es hier, jetzt nicht im Sinne einer Verschwörung, aber gibt es sozusagen ein größeres Konzept, das darin besteht, die Demokratie, die offene Gesellschaft zu schwächen, vor allen Dingen natürlich die Amerikaner als die größte Demokratie, aber auch Europa und Amerika stärker voneinander zu entzweien, um vielleicht eine autoritärere Weltordnung zu etablieren?
Ich würde super gerne, nachdem ich jetzt der Frage nicht ausgewichen bin, nochmal zum Ihrem Konzept.
Weichen Sie aus.
Nein, ich will nicht ausweichen, aber ich habe noch zwei Fragen nochmal zu Ihrem Konzept. Aber es gibt einen südafrikanischen Konfliktforscher, den ich sehr verehre. Der redet über eine Kategorie der internationalen Ordnung, die in Europa, vor allem in Deutschland, kaum eine Rolle spielt und ich wundere mich immer. Das ist Power Projection, also Machtprojektion. Er arbeitet seit Jahrzehnten und hat auch einen Index, welche Länder haben eine gute Machtprojektion und welche nicht. Es geht um Wehrfähigkeit, es geht um Status, es geht um welche Rolle und welche Haltung, welches Standing hat ein Land in der Weltgemeinschaft. Und da zieht er einfach ganz viel Relevantes zusammen, von der militärischen Stärke über die Zahl der Bevölkerung und der demografischen Entwicklung bis hin zur Wirtschaftskraft und vieles andere mehr. Die Machtprojektion des Westens als ein Gebilde von freiheitlich-demokratischen Staaten hat massiv gelitten. Und das führt dazu, dass die Mäuse auf dem Tisch tanzen. Das ist eine Einladung für all die Staaten, die diese demokratischen Regeln nie wollten. Und die nehmen die Einladung dankend an. Wenn ich mit den Funktionären der KP rede, ist mein Job. Und die erzählen mir aber, die Amerikaner wollen die historische Gerechtigkeit des Aufstiegs Chinas nicht. Da sage ich, ich bin auch für die historische Gerechtigkeit des Aufstiegs Chinas. Aber die muss regelbasiert sein. Und ihr brecht da und da. Und man kann gar nicht davon genug aufzählen. Die Regeln. Haltet euch an Regeln, die international ausgemacht sind, wo ihr euch auch committed habt. Und dann ist es überhaupt kein Problem. Ist doch gut, wenn ein großes Land wie China mit 1,4 Milliarden auch den gerechten Platz kriegt am Welttisch. Dieser Platz ist aber nicht die Berechtigung dazu, dass man Nachbarstaaten angreift, dass man im südchinesischen Meer die Geografie und die Grenzziehung verändert, dass man Menschenrechte im eigenen Land, und zwar im Übrigen nicht nur gegen die Minderheiten, die wir alle mal aufzählen, sondern auch gegen die Han-Chinesen, tatsächlich begeht und die Regeln des Welthandels verändert. Dementsprechend, es gibt nicht die eine Verschwörung, aber es gibt einfach ein gigantisches Vakuum, in das diese ganzen Autokraten und Diktatoren reingegangen sind, weil wir einfach an vielen Stellen irgendwann mal nicht mehr so gewirkt haben, als hätten wir die Kraft, die regelbasierte internationale Ordnung zu verteidigen. Es gibt so viele Beispiele. Ich kann nur eines hier benennen, was bildlich aus meinem Kopf nicht rausgeht, und das ist das Zerschellen der Machtprojektion des Westens in Afghanistan an dem Tag, an dem die Taliban Kabul übernommen haben. Ja. Und da gibt es so viele andere Bilder. Wir sind, das ist
hochsymbolisch.
Das ist das Verlassen von Saigon on Steroid, und zwar mit globalen Auswirkungen. Darf ich zu meinen zwei Fragen kommen?
Ja.
Sie haben diese Konstruktion, die ich, wie gesagt, total richtig finde, auch wenn ich sehe, wie schwer das ist, Stimmung dafür zu schaffen, Mehrheiten dafür zu organisieren, wie viele Regelwerke daran geknüpft werden. Aber so ist halt Demokratie, ist immer kompliziert, ist normal. Aber zwei konzeptionelle Fragen sind mir durch den Kopf gekommen. Erstens, haben Sie Indien gerade genannt. Glauben Sie nicht, dass Indien selbst eine Superpower-Rolle haben will? Das ist nämlich mein festes Gefühl nach vielen, vielen Reisen und Gesprächen, weil das ist die große Demokratie mit all den Fehlern, die wir kennen, und die sind nicht nur sozusagen unser Außenposten gegen China, sondern nach deren eigenen Verständnis sind sie eigentlich, wollen sie auch ihren Platz am ganz großen Tisch haben, und das nicht zwingend in Allianz mit uns. Das Zweite ist, wir laufen ja nicht in die Situation des Kalten Krieges, wo es zwei Pole gibt und zwei Blöcke. Wir haben ja eine gigantische Zahl von Menschen, die in Ländern leben, die eigentlich dazwischen sind und auch dazwischen sein wollen, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, sich entscheiden zu müssen. Was machen wir mit denen? Indonesien ist nur ein Beispiel. 200, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen leben dort. Wenn ich mit denen rede, und das seit Jahren, sagen sie, die wichtigste Frage ist, ob ihr uns versucht zu zwingen, uns zwischen euch, also den Amerikanern, den Europäern, auf der einen Seite oder China zu entscheiden. Das werden wir nicht. Das wollen wir nicht. Wie gehen wir mit diesen Staaten um? Weil wir können uns ja nicht einkapseln.
Ja. Ich versuche beide Fragen zu beantworten, die extrem spannend sind. Indien ist natürlich die ganz große Frage, weil das sozusagen die kritische Masse dieser demokratischen Allianz ausmachen würde. Ich übrigens vermeide mittlerweile den Begriff der Westen, weil das ja immer andere, die nicht im Westen leben, ausschließt. Und genau das will ich nicht. Indien muss unbedingt dabei sein. Will es das? Ist das realistisch? Großes Fragezeichen, klar. Aber ich glaube, dass Indien eher so einen Status anstrebt wie so eine Art Superschweiz. Eine Schweiz mit 1,4 Milliarden Einwohnern, streng neutral, nach allen Seiten offen. Und ich glaube, dass wir durch Anreize Indien überzeugen sollten, ohne sich gegen jemanden zu positionieren. Sicherheitspolitisch waren sie sehr stark mit Russland verbunden, wirtschaftlich mit China, obwohl sie China intrinsisch sehr kritisch sehen. Hier einfach zu sagen, diese demokratische Handelsallianz, tariffrei, ist für euch wirtschaftlich so vorteilhaft, dass ihr euren Status als wachsende, bevölkerungsreichste Demokratie der Welt ausbauen könnt. Das ist für Indien einfach der attraktivste Vorschlag, attraktiver, sich quasi zu so einer Art Kolonie von China irgendwie zu machen. Insofern glaube ich, es gibt eine Chance. Wie wahrscheinlich ist das, wie realistisch ist das? Sie sind der Politiker, Sie können das besser beurteilen. Ich finde, it's worth a try, man sollte es versuchen. Übrigens gibt es auch viele Argumente, warum die transatlantische Allianz, die ich mir so sehr wünsche, unrealistisch ist, weil die aktuellen Signale in Amerika sind fast auf beiden Seiten sehr isolationistisch und America first. Das ist genau das, was wir nicht brauchen, was die Probleme nicht löst. Aber vielleicht auch hier wird die Macht des Faktischen irgendwann dazu führen, dass man sagt, okay, wir müssen es irgendwie anders machen als bisher. Jetzt komme ich zu der zweiten Frage, die entscheidend ist, Blockbildung. Das ist genau das, was ich eigentlich auch konzeptionell vermeiden will. Eine bipolare Welt, hier sozusagen autokratische Systeme, China, Islamisten, Länder Russland gegen den Rest der Welt. Gott sei Dank ist der Rest der Welt im Moment noch 70% des globalen Bruttosozialproduktes. Also noch haben die demokratischen Volkswirtschaften die Oberhand, aber es ist im Rückgang. Das wäre keine gute Ordnung, weil die nach Konflikten riecht. Deswegen hoffe ich, dass wir es schaffen können, durch dieses Inklusive dieser Idee Schritt für Schritt Liberalisierung auch in jetzt nicht offenen Gesellschaften zu ermöglichen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber der wirtschaftliche Anreiz soll so groß sein, dass es immer mehr gibt. In Afrika viele Länder, die noch auf der Kippe sind, und in Südamerika viele Länder und natürlich irgendwann und eines fernen Tages auch in Asien. Das gilt natürlich gerade für Länder wie Indonesien. Indonesien, das Sie konkret genannt haben, die sollten unbedingt dabei sein und sozusagen auch für ihre bevölkerungsreichen Länder hier in diesem Konzept die besseren Chancen sehen. Das ist meine Hoffnung. Herr Nuripur, ich weiß, es klingt in Teilen wie eine Utopie, aber man muss sich doch mal Gedanken machen, wenn man sieht, dass das so, wie wir es im Moment machen, mit dieser dysfunktionalen Welthandelsorganisation irgendwie krachend an die Wand fährt und sehr zu unserem Nachteil ist, muss man über Alternativen nachdenken. Wir müssen leider, glaube ich, aus zeitlichen Gründen zum Ende kommen, aber eine letzte Frage habe ich doch noch an Sie. Wenn man im Moment die aktuellen Diskussionen über die Ukraine, über den Mittleren Osten, aber auch über China und die Reise des Bundeskanzlers beobachtet, dann gibt es erstaunlicherweise immer wieder eine Kraft, die sich da sehr klar äußert, das ist Ihre Partei. Das sind Sie oft sehr als Person, aber auch andere, auch die Außenministerin. Die Grünen sind gegründet auf einem der beiden Gründungsmythen Pazifismus. Und jetzt sind Sie sozusagen die Falken. Können Sie mir das bitte noch einmal erklären? Ich finde es ja richtig, aber ich möchte einmal verstehen, was zu dieser Zeitenwende auch bei den Grünen geführt hat.
Ich will mit zwei Klischees aufräumen. Erstens, wir sind sicher nicht die Falken. Zweitens, wir sind seit 96 der Meinung, dass die NATO-Mitgliedschaft Deutschland absolut richtig ist. Nach 44 Jahren Partei, 16 Jahre gegen NATO, der Rest immer in der NATO. Also die Mehrzahl der Jahre war es anders. Einer der zentralen Säulen dieser Partei war und ist sozusagen der Freiheitskampf auch in anderen Staaten. Petra Kelly, Wolfgang Lippelt, viele andere sind in den 80ern durchgehend unterwegs gewesen im Ostblock, haben Dissidenten getroffen in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in der DDR. Milan Horacek, den wir 83 in den Bundestag geschickt haben, war einer der führenden Dissidenten, um den Prager Frühling, der fliehen musste. Wir haben immer eine Affinität zu diesen Leuten gehabt. Und das war auch der Grund, warum wir immer gegen Nord Stream 2 waren. Wir waren die Ersten, die nicht nur auf dem Maidan waren in der Ukraine, sondern auch bei der Orangenrevolution schon an der richtigen Seite gestanden haben. Das ist jetzt ein bisschen viel Selbstbereicherung, wie ich es hier darstelle, aber die Geschichte dieser Partei ist komplett durchsetzt vom Kampf für Rechte derer, die keine haben. Und das macht uns anders affin und resilient gegen Putin und seine Propaganda.
Vielen Dank, Herr Nuripur, für das Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge des Podcasts Der Freiheitshandel.
Ich danke Ihnen.
Das war Der Freiheitshandel. Warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden.